Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für allein- und getrennt erziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life-Coach. In der heutigen Folge habe ich Tina zu Gast. Tina ist Autorin des Buches Mutter Schattenlicht und erzählt ihre Geschichte, die von Nachtrennungsgewalt und Kindesentfremdung handelt. Deshalb möchte ich auch gleich zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Gespräch geht es um sensible und potenziell belastende Themen. Wir sprechen über Gewalt, über Kindesentfremdung, über finanzielle Gewalt sowie Suizidgedanken und auch selbstverletzendes Verhalten. Bitte achte hier gut auf dich und entscheide selbst, ob und wann du diese Inhalte hören möchtest. Ansonsten, wenn du heute dabei bleibst, freue ich mich, dass du wieder die Zeit nimmst, hier heute zuzuhören. Tina ist eine ganz tolle, sympathische Frau und es ist ein sehr, sehr ehrliches, tiefes Gespräch, was aber auch, denke ich, am Ende einigen Müttern Mut machen kann. Und ich freue mich sehr, diesem wichtigen Thema heute einen Raum schenken zu können und so eine tolle Gästin dafür eingeladen zu haben und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Tina, herzlich willkommen im Podcast Elefantenreise. Ich bin so froh, dich heute zu Gast zu haben und bin total gespannt auf unser Gespräch. Schön, dass du hier bist. Stell dich doch gerne am Anfang einmal selber vor, wenn du magst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Also ich bin eben die Tina, ich bin jetzt bald 40, geschieden, habe zwei Mädchen mit 16 und bald 18 Jahren. Und ja, dass ich jetzt mal mit dir hier über Nachtrennungsgewalt spreche, hätte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Also ich habe einiges zu erzählen.
Du hast auch ein Buch geschrieben, Mutter Schattenlicht. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen reden zu dieser Reise zu diesem Buch und dann auch gerne natürlich, worum es in dem Buch geht. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wo würdest du deine Geschichte beginnen? Wo würdest du dann anfangen?
Also ich, wie es zu dem Buch gekommen ist, ich glaube, ich habe mich gerade in so einer Heilungsphase befunden. Ich habe zum ersten Mal eine Beziehung, die nicht toxisch ist, die wirklich sich sehr gesund anfühlt. Und also meine Trennung, die Scheidung ist ja jetzt 10 Jahre her und es hat wirklich 8 Jahre gedauert, bis ich dann überhaupt einmal angefangen habe, darüber zu reden. Und jetzt voriges Jahr, also knapp 9 Jahre nach der Trennung, hatte ich durch diese Beziehung auch erst wieder diese Energie und die Kraft getankt, dass ich meine Geschichte erzähle. Und ich glaube, dass mein Partner da eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil er ist auch so ein Mensch von Gerechtigkeit. Ja? Er hasst Ungerechtigkeiten und er hat das ja alles mitbekommen bei mir. Und er kennt meine Geschichte und irgendwann meinte er so, Tina, steh endlich auf, steh für dich ein. Und verarbeite das, weil bis dahin hatte ich immer alles nur verdrängt und unter so einen Teppich. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, okay, ich werde mal so wie so eine Art Tagebuch schreiben für mich und habe zum Schreiben begonnen. Und daraus wurde dann eben dieses Buch, weil irgendwie so nach einiger Zeit dachte ich mir, vielleicht hilft ja meine schlechte Erfahrung anderen. Entweder als vorbeugende Maßnahme, aller so auf gar keinen Fall, ja, oder sichere dich ab, weil sonst geht's dir so wie ihr. Oder aber auch dieses Gefühl, hey, da ist jemand, der mich versteht, die hat das auch erlebt, oder ich muss mich nicht dafür schämen, weil ich bin nicht alleine. Und so habe ich das halt oft erlebt gehabt in dieser Zeit, bevor ich dieses Buch geschrieben habe.
Wann ist dir klar geworden, dass du Nachtrennungsgewalt erlebst? Weil ich habe oft beobachtet, dass viele am Anfang gar keinen Namen dafür haben, was sie eigentlich gerade erfahren.
Das war nicht sofort, das war so Schritt für Schritt. Und also ich glaube, so richtig verstanden habe ich es erst, als ich gemerkt habe, dass es hier nie um Lösungen ging. Nie wirklich um die Kinder, sondern immer nur um Macht, um Kontrolle, um Recht zu haben, um Recht zu bekommen. Und Strukturen einfach angewandt wurden, um mich mundtot zu machen und klein zu halten. Da habe ich dann eigentlich so bemerkt, da geht es nicht mehr nur um eine normale Trennung oder um Liebeskummer, sondern da geht es jetzt schon wirklich um Nachtrennungsgewalt.
Wann war die Trennung? In welchem Jahr?
2016, also vor 10 Jahren.
Vor 10 Jahren war die Trennung. Mhm. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Vielleicht, wie war das mehr ein Prozess? War es plötzlich, wie hat sich die Trennung an sich für dich gestaltet? Oder mit welchen Gedanken bist du vielleicht auch damals in die Trennung gegangen?
Naja, die Trennung, die war, ja, so wie es wahrscheinlich ganz viele Eltern erleben. Mhm. Kinder verändern eine Beziehung. Ja, und du verlierst dich im Alltag, du verlierst dich zwischen Windelwechseln und Fläschchen geben, du verlierst dich dadurch, dass man irgendwann aufhört, Paar zu sein. Und wir haben dann irgendwann nur noch nebeneinander hergelebt und da war auch kein böses Blut, da war, ja, wir haben uns einfach, oder ich habe ihn nicht mehr geliebt. Und irgendwann, also vor 10 Jahren bin ich dann 30 geworden und habe mir dann so die Frage gestellt, das war's jetzt? Weißt du, das war ja auch so ein bisschen lieblos, es war einfach so, ja, man lebt halt wie in einer WG daher.
Und aber du hättest jetzt nicht als toxisch bezeichnet.
Nein. Ich meine, toxisch war es auf gar keinen Fall, dass wir wahrscheinlich nie wirklich zusammengepasst haben, weil er ein sehr pessimistischer Mensch ist und sehr negativ eingestellt. Und ich war immer so ein bisschen optimistisch und ich habe immer versucht, auch das Positive zu sehen. Und irgendwann brennst du aus. Wenn du immer einen Partner an deiner Seite hast, dem du immer das Leben schönreden musst, dann irgendwann brennt dich das aus. Und irgendwann hat sich das so angefühlt in der Beziehung, wir müssen uns jetzt gegenseitig beweisen, wem schlechter geht von uns. Ja? Wer am meisten in der Beziehung gibt, wer am meisten tut, macht. Und das war dann nur noch wie so ein Wettkampf. Und das war kein Miteinander mehr, nur noch so ein Gegeneinander. Und irgendwann dann mit 30 habe ich mir halt dann gedacht, das war's jetzt. Okay, jetzt hast du Haus, jetzt hast du 2 Kinder, jetzt hast du geheiratet und jetzt bist du 30 und wenn es gut geht, hast du noch 60 Jahre und dann, das ist halt dann schon zart. Das wollte ich dann nicht mehr und wir haben wirklich alles probiert. Also ich kann mir auch wirklich nicht sagen, dass wir es nicht probiert haben, dass das jetzt einfach nur so eine, ach, ich möchte mich wieder, möchte wieder Single sein und möchte mich ausleben. Überhaupt nicht. Ich war nie so drauf. Wir haben 2 Jahre Paartherapie. Wir waren auf Urlaube, alles. Wir waren auch alleine auf Urlaub dann, ohne Kinder. Aber wenn mal dieser Spirit draus ist, ist er draußen. Und dann kommt er auch nicht mehr. Und ich bin aber auch jemand, ich glaube an eine Paartherapie. Ganz sicher. Wenn beide Partner noch Interesse an dieser Beziehung haben, wenn beide das noch wollen und sich lieben, aber halt vielleicht an einem gewissen Punkt nicht mehr weiter wissen, dann kann das was helfen. Aber in meinem Fall war einfach die Liebe schon weg. Und da hätte sich Gott und die Welt irgendwie am Kopf stellen können. Das hätte nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ja, irgendwann musste man sich dann noch halt eingestehen, da ging es nicht mehr weiter. Ne?
Ja.
Und ich hatte auch immer Angst, dass wir den Respekt voneinander verlieren. Und ich sage auch heute, es wäre sicher besser gewesen, wir hätten uns 2 Jahre früher schon getrennt. Weil irgendwann guckst du dann auch gar nicht mehr so mit so einer Traurigkeit oder mit lachenden, weinenden Auge oder sowas. Wir waren 13 Jahre zusammen und ich wollte aber nie diesen Punkt erreichen, wo ich mir denke, boah, ich kann den nicht mehr sehen, ich kann den nicht mehr atmen hören. Und ich weiß noch, wir haben mal gemeinsam Abend gegessen. Und ich konnte nicht mehr kauen hören. Ich konnte das nicht mehr. Und ich bin mit meinem Teller ins Bad gegangen und habe mich auf die Badewanne gesetzt und habe dort Abend gegessen. Ich konnte nicht mehr ertragen und ich wollte diesen Punkt eigentlich nie erreichen. Das fand ich halt schade nach 13 Jahren, dass man dann so ist. Aber für mich war das wie eine Befreiung dann. Ne?
Ja. Okay, das heißt, dann hast du dich vor 10 Jahren getrennt, weil du für dich erkannt hast, okay, hier ist auch nichts mehr zu kitten, die Liebe fehlt. So.
Ja, körperliche Anziehung, Liebe, alles. Dieser Mensch hat mich einfach nicht mehr interessiert. Vom Geiste her, vom Körper her, nichts. Ne?
Wie hat dein Ex-Partner dann reagiert auf die Trennung?
Naja, also das erste Mal war total geschockt. Warum? Du hast doch nie was gesagt. Ja, dieses typische, ne? Natürlich habe ich was gesagt, aber die wollen das halt nicht hören oder so. Ne? Und irgendwann war es dann halt so, dass es dann doch akzeptiert hat, eben nachdem er gemerkt hat, Paartherapie bringt nichts und das bringt nichts. Und wir sind halt dann auf die gemeinsame Entscheidung gekommen, wir werden mal eine räumliche Trennung vollziehen. Da war von Scheidung noch gar keine Rede. Wir haben gesagt, räumliche Trennung. Und ja, das habe ich dann noch gemacht. Ich habe meine Wohnung genommen, 5 Minuten vom Haus entfernt. Die Kinder hatten wir aufgeteilt quasi als Arzt, wenn er Nachtdienste hat, Wochenenddienste und so weiter, dass ich dann in den Tagen die Kinder habe und die anderen Tage, wo er zu Hause ist, sind die bei ihm. Und das hat eigentlich 3-4 Monate ganz gut funktioniert. Also wir waren wirklich Freunde. Damals dachte ich wirklich, dass aus Liebe Freundschaft werden kann. Und wir waren gemeinsam sogar auf Ausflüge, wir waren sogar noch auf einem geplanten Kurzurlaub mit Freunden in Barcelona. Und das war nichts mehr. Also nicht, dass man jetzt glaubt, ich habe ihm irgendwie Hoffnungen gemacht oder so. Wir sind daneben gelegen wie Bruder und Schwester. Und irgendwann war halt dann der Moment, wo er die Scheidung verlangt hatte. Und da war ich eigentlich erleichtert. Also er stand dann irgendwann eines Tages vor mir, das war ungefähr 3 Monate, nachdem ich ausgezogen war, und wollte die Scheidung. Und war ich einerseits erleichtert, weil ich wollte es ja eh, ich wollte es nicht zu radikal. Andererseits war ich, glaube ich, damals auch noch etwas naiv, weil er gemeint hat, ja, er hat einen Anwalt beauftragt, der das für uns beide regeln wird.
Naja gut, was heißt naiv, wenn du geglaubt hast, dass ihr euch da friedlich auseinandergeht, dann gibt es ja durchaus Paare, die sich dann auch Anwälte teilen aus Kostengründen, ne? Und sagen, okay, dann machen wir das so. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber die Frage ist auch immer, müssen wir auch immer mit dem Schlimmsten rechnen? So, ja, in der Regel.
Mittlerweile ja.
Ja, ich weiß, aber ich weiß, ich sehe das heute auch anders, aber eigentlich ist es doch auch total schade. Also
total traurig. Ja. Du denkst, du kennst diesen Menschen dein halbes Leben. Ich war damals 17 Jahre, wie ich mit ihm zusammengekommen bin. Du denkst, du kennst diesen Menschen und der ist auch daran interessiert, dass es friedlich, dass es eine friedliche Lösung gibt für die Kinder, für einen selbst. Und wir haben uns ja damals noch, wie ich schwanger war, haben wir uns das Versprechen gegeben, auch wenn wir mal auseinandergehen, wir werden trotzdem für die Kinder Eltern bleiben und uns nicht in einem Rosenkrieg verlieren. Und ich hatte das wirklich vor. Also ich wollte wirklich dieses Patchwork leben, weil ich habe ihn ja nicht gehasst. Überhaupt nicht. Ich habe ihn halt nur nicht mehr geliebt. Warum muss ich dann einen Menschen so ruinieren?
Okay, und er wollte jetzt diesen gemeinsamen Anwalt? Also weil zu dem Zeitpunkt dachtest du ja noch, es wäre alles in Ordnung.
Ja, also das erste Mal stutzig bin ich geworden, als es dann geheißen hat, ja, die Kinder sollen den Hauptwohnsitz bei ihm im Haus haben. Du musst dir einen Hauptwohnsitz bekannt geben und der soll halt bei ihm im Haus sein. Und ich hatte vorher noch nie etwas mit Anwälten, Gerichten oder irgendetwas zu tun. Ja, ich habe mich mit dem Thema noch nicht mal beschäftigt, einer Scheidung und so weiter. Oder was denn das auch bedeuten könnte, wenn die Kinder den Hauptwohnsitz bei ihm im Haus haben. Dass es ihm damals nur um Alimente ging, in Deutschland sagt man ja Unterhaltszahlung, war mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar. Aber da hat er sich halt schon anwältlich beraten gehabt. Das heißt, wenn ich ausgezogen bin und die Kinder wohnen bei ihm, Hauptwohnsitz gemeldet, bin ich unterhaltspflichtig. Mhm. Das war mir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht bewusst. Mhm. Und ich bin damals, also meine Eltern sind auch geschieden, ich bin damals auch bei der Scheidung bei meinem Vater geblieben, im Haus, weil ich mein Zimmer nicht hergeben wollte, es war einfach in meiner Umgebung. Ich konnte meine Mama aber immer sehen, immer, wann ich wollte. Und deswegen war das für mich, ja gut, sollen die den Hauptwohnsitz dort haben, ja, weil wir teilen uns ja sowieso 50-50 quasi. Ja. Und ich habe mir da auch nichts dabei gedacht und habe dem halt zugestimmt.
Was ist dann passiert?
Es ging dann halt zu Gericht und die Richterin hat sich den Scheidungsvergleich durchgelesen. Und ich weiß noch, wo sie damals sagte, aber Frau Tina, wissen Sie eigentlich, was Sie hier unterschreiben? Weil ich habe in dem Scheidungsvergleich auf alles verzichtet. Wir haben uns ja ausgemacht, er zahlt mich nicht aus dem Haus aus. Ich bekomme, also ich verzichte auf alles, auch auf Ehegattenunterhalt, auf das Haus, wo auch noch ein paar Monate zuvor ein Erbe von meiner Seite hineingeflossen ist. Also ich habe mir auch immer gedacht, ich will ihn ja nicht noch mehr schaden. Ich habe ihm schon quasi das Herz gebrochen mit der Trennung. Er hat mir gesagt, er kann sich das nicht leisten, dass er mich auszahlt. Dann würden die Kinder auch noch das Haus verlieren, ihr Zuhause. Und ob ich dessen das überhaupt noch denen auch antun möchte zusätzlich, wenn ich ihnen ja auch schon jetzt die Familie genommen habe quasi. Und ich war noch nie ein materialistischer Mensch. Ich wollte nur einen Frieden. Und ich habe mir gedacht, ja gut, dann nimm du dir das Haus. Und ich habe mich dann, und er hat halt dann gesagt, ja, im Gegenzug dazu, dass er mich nicht auszahlt, benötigt er auch kein Geld von mir.
Ne? Aber das hat er nicht schriftlich festgehalten.
Naja, schon, aber halt nur, was ihm zugutekommt. Also wir saßen dann bei der Scheidung und die Richterin meinte, ja, wissen Sie, was Sie hier unterschreiben? Und ich so, ja, das ist auch okay, wir haben uns das ausgemacht. Und dann sagt sie, ja, aber hier bei Unterhaltszahlungen steht, dass der Herr Doktor verzichtet. Und sie können aber nicht verzichten, weil Unterhalt steht den Kindern zu, da können sie nicht verzichten. Wir müssen den geringsten Satz halt reinschreiben, ja, in den Entscheidungsvergleich. Und das waren 75 Euro pro Kind pro Monat. Mhm. Quasi 150 Euro pro Monat. Und dann meinte sie auch noch, ob sie es einfordern, ob sie es zahlen, ist ihnen beiden überlassen. Ja? Also da gibt es keine Dings, keine Strafe. Das ist eh, es ist ein Vergleich. Wir machen uns dann untereinander aus. Ja, dann ging das eigentlich ganz gut. Ja, ich habe das unterschrieben. Und ich weiß noch, ich bin aus dem Raum raus und die Richterin meinte noch zu mir, bitte lassen Sie diesen Vergleich prüfen. Und ich war einfach nur froh, dass das hinter mir war, dass das vorbei war. Und nach 2 Wochen war das halt dann rechtsgültig. Und ja, es war zwischen meinem Ex-Mann und mir, es war kein böses Blut. Was ich dann auch im Nachhinein herausgefunden habe, er hat es ja, also ich habe gemerkt, er hat ja Interesse immer noch an einer Beziehung mit mir. Oder ich bin dann die Scheidung war im Oktober und im Februar hatte ich Geburtstag und er ist mit mir auf Wellnesswochenende gefahren, zu zweit. Und hat damals noch gesagt, ja, wenn ich dich heute nochmal fragen würde, ob du mich heiraten möchtest, ich wüsste schon, wie ich dich fragen würde und so weiter. Also er hatte anscheinend wirklich immer diesen Gedanken, ich komme zurück. Und er hat es mir dann auch einmal gestanden, dass er diese Scheidung haben wollte, in der Hoffnung, ich ziehe zurück. Ich habe gemerkt, oder er hat gemerkt, die räumliche Trennung stört mich nicht. Im Gegenteil, ich blühe auf. Und er hätte eigentlich gedacht, naja, wenn sie jetzt einmal eine räumliche Trennung hat, wird sie merken, sie vermisst mich, sie vermisst das Zuhause, sie kommt wieder zurück. Und das war nicht der Fall. Und deswegen wollte er dann den Cut, dass er gedacht hat, nee, die zieht das zurück oder dann wird er erst mal bewusst, was das bedeutet. Aber ich glaube, du kennst das, wenn sich eine Frau entscheidet, dann ist das fix. Also es dauert lang, bis man eine Entscheidung dann irgendwann für sich trifft, aber es ist sicher keine Überlegung von heute auf morgen gewesen. Und ja, und wir waren dann noch auf diesem Wochenende und da hat er halt dann mitbekommen, oder ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, ich muss ihm diese Hoffnung nehmen. Das wird nicht mehr zwischen uns. Also wir hatten noch nichts Körperliches mehr, nichts, nicht mal ein Bussi, gar nichts, ja. Und irgendwann saßen wir dann beim Frühstück und ich sage dann so zu ihm, ja, du, ich muss dir was sagen, ich habe jemanden kennengelernt, online. Und ich habe mich noch nie mal getroffen, aber ich wollte einfach, dass er weiß, ich bin nicht mehr interessiert. Ja, und ab dem Tag ging es dann los. Und wir sind dann heimgefahren und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt braucht er ein bisschen, bis er sich wieder einkriegt. Aber ab dem Tag ging es eigentlich los. Also er war dann sogar noch am nächsten Tag bei mir, hat mir all meine Sachen gebracht, die ich im Haus hatte, weil ich habe ja oft noch bei ihm übernachtet, wenn er im Nachtdienst war. Und weil die Kinder hatten ja dort ihre Zimmer, wofür zu mir kommen, wenn ich ja auch dort übernachten kann. Er hat mir alles gebracht. Er hat den Schlüssel abgenommen vom Haus. Und ab dem Tag war es dann nicht mehr so schön zwischen uns. Also das wollte er dann nicht akzeptieren, okay, dass ich jetzt jemand anderen
habe. Ab dem Tag war es dann auch radikal oder war das jetzt auch nochmal eine Entwicklung, dass es dann schlechter wurde?
Es war auch noch eine Entwicklung. Es war eine Entwicklung noch. Aber du hast schon gemerkt, es war distanzierter. Das erste Mal, wo ich es richtig gemerkt habe, war, als ich dann einen Brief vom Finanzamt bekommen habe. Und ich hätte zu Unrecht Familienbeihilfe bezogen. Und ich habe seit einem Jahr hätte ich Unrecht zur Familienbeihilfe bezogen. Ich habe gesagt, das habe ich nicht. Ja, also das Geld ging auf das Konto von ihm. Ich habe auf das Konto gar keinen Zugriff. Das ist sogar, das Konto lautet auf seinen Namen. Ja, das ist dem Finanzamt wurscht. Ich bin eine Antragstellerin. Als Antragsteller steht mein Name drauf. Auf welchem Konto das Geld letzten Endes geht, ist ihnen egal. Ich müsste es jetzt nochmal zahlen und könnte es dann von meinem Ex-Mann einfordern. Und ich habe ihn darauf angesprochen und er hat sich geweigert und hat gesagt, tja, ist ja nicht mein Fehler gewesen, dass du das nicht geändert hast bei der Trennung. Und klag mich halt. Nur du klagst nicht wegen 1500 Euro, weil ich wollte einfach nur Ruhe. Ja? Ich wollte nicht schon wieder vors Gericht oder Anwälte. Und ich habe mir nur gedacht, ja, stick an dem Geld. Aber das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, hoha, was ist da gerade los? Ja, also.
Ja, krass, okay. Also das heißt, die Trennung kam und das klang jetzt erstmal irgendwie wie so eine Bilderbuchtrennung. War alles total okay, ihr wart sogar noch auf einem Wellnesswochenende zu zweit. Du sagst ihm quasi, du hättest jemand anders, damit er für sich so einen Cut machen kann. Und das war einer so ein Wendepunkt, wo es plötzlich anders wurde. Hattest genau. du dann irgendwie schon mal das Gefühl, ich erkenne diesen Menschen gar nicht wieder, den ich geglaubt habe zu kennen? Oder dachtest du, das ist noch so alles so ein bisschen gekränkter Stolz? Oder?
Gekränkter Stolz wusste ich von Anfang an. Mhm. Aber eben das mit dem Finanzamt, das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe. Hm. Und dann ging es halt los. Ne? Also ich habe auch nicht mehr die Kinder bekommen, wenn er im Nachtdienst war. Auf einmal sind die Kinder zu seiner Mutter gekommen und wir haben uns ja auch in den Scheidungsvergleich nicht fixe Tage vereinbart gehabt, sondern immer nur nach Vereinbarung. Und nach Vereinbarung hat halt dann plötzlich geheißen, naja, Tina, du hast ja jetzt eh einen neuen Freund, hast ja gar keine Zeit mehr, genießt du die Zeit mit deinem neuen Freund und du brauchst jetzt die Kinder nicht mehr. Mhm. Und ja, und die Kinder waren nur noch bei seiner Mutter. Und so habe ich dann auch gesagt, hä, es geht ja nicht. Und wollte dann die Kinder haben. Und ich weiß noch, ich wollte die Kinder holen. Und seine Mutter meinte damals, nee, es geht nicht. Die Kinder müssen jetzt Hausaufgaben machen, müssen lernen. Habe ich gesagt, ja, ich würde aber gerne mit denen ins Kino gehen. Damals war gerade die Eiskönigin Teil 2 oder so, weiß ich noch. Und ich wollte mit denen ins Kino. Nee, das geht nicht, die müssen lernen. Und ich wusste ja, weißt du, und das ist so, gut, akzeptierst du. Und dann bekomme ich mit, dass sie an dem Tag dann mit den Kindern ins Kino gegangen ist. Und das sind so Dinge, wo du dir denkst, wow, ja, du wirst als Mutter so radikal aus dem Leben deiner Kinder gedrängt. Ja. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kämpfe ich irgendwie nicht nur gegen einen, sondern gegen mehrere Fronten.
Ja, vor allem, das ist ja etwas, was ich auch total oft von anderen Frauen höre, ist, es ist dann ja nicht nur der Ex-Partner, der da plötzlich gegen einen ist, sondern da treten einfach plötzlich mehrere auf und das ist wie du gesagt hast, so eine Front auf einmal, wo du merkst, ich habe da eine Front vor mir. Mhm. Auch Menschen, ich habe jetzt schon ein paar Mal Frauen sagen hören, dass mein Ex so reagiert, damit habe ich gerechnet, aber von meinen Schwiegereltern, das hat fast mehr wehgetan. Und ich kann das verstehen, weil ich glaube, dieses, wenn du null damit rechnest, wenn du eigentlich ein super Verhältnis zu diesen Eltern hattest und plötzlich, weil ich glaube, das ist, wie du sagst, Blut ist dicker als Wasser, man kann zu seinem, generell muss sich kein sollte sich nie ein Elternteil gegen das eigene Kind stellen, das ist alles okay, aber gegen jemanden zu kämpfen, das ist nochmal ein Unterschied. Es ist nochmal ein Unterschied von wegen, ich stehe hinter meinem Kind und bin für ihn da und halte mich daraus, alles gut, oder ich steige mit in diese Gewalt ein und kämpfe mit dagegen. Und das ist etwas, was ich auch ganz, ganz häufig erlebe, da tun sich Fronten auf von Großeltern, von neuen Partnerinnen etc., wo ich mir manchmal denke, boah, ist diesen Menschen eigentlich klar, was sie damit verursachen und wie viel Schaden sie da am Ende auch ihren eigenen Enkelkindern, Bonuskindern, wie auch immer man das dann alles nennt, zufügen. Das finde ich schon, finde ich krass. Wie hast du dich gefühlt in diesem Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist irgendwie meine Schwiegermutter handelt jetzt auch irgendwie gegen mich. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Naja, es war schon ein bisschen, fand es damals schon fast ein bisschen lächerlich, weil wir nach der Trennung dann plötzlich per Sie miteinander waren. Mhm. Also sie war dann plötzlich per Sie mit mir. Da stehe ich drüber, dann ist es halt so, ja.
Ja.
Und ich habe mir das auch im so Bekanntenkreis gedacht, ja, weil Freunde mag ich die gar nicht mehr nennen. Aber ja, da hat halt auch so ein Bashing stattgefunden, ne? Von seiner Seite dann gegenüber Bekannten und sogar gegen Arbeitskollegen von meiner Seite, die er auf Facebook damals angeschrieben hatte. Und denen gesagt, ja, und ich erkenne Tina nicht mehr und hast du eine Ahnung, was mit dir los ist? Und alles ist schon hinterrucks, ne? Und die haben sich dann alle abgewendet und ich dachte mir so, hä, was ist da los? Weil keiner hat mit mir gesprochen. Bis ich dann irgendwann mal draufgekommen bin, dass der Hinterrucks die Leute anschreibt und mich schlecht macht. Und aber immer so unter dem Deckmantel, ach, könntest du mir helfen und ich möchte sie zurück und ich weiß nicht mehr weiter, kannst du mir vielleicht helfen? Und die sagen alle, ach, der arme Mann und der opfert sich so für die Familie und der liebt sie doch so und die ist so kalt. Ja? Und da habe ich mir aber damals noch gedacht, so, ach Gott, lasst reden, trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und ist verzichtbar. Ja, solche Menschen willst du eh nicht in deinem Leben haben, die so wie ein Fähnchen im Wind sich hin und her bewegen oder die auch nicht einmal eine zweite Seite sich anhören möchten. Ne? Aber ansonsten, das war halt auch dieses Verdrängen, dieses, okay, ist ad acta gelegt, Menschen brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Punkt.
Okay, wie ist es dann weitergegangen? Also es wurde irgendwie von der Dynamik her immer ein bisschen ungemütlicher und irgendwie war da jetzt die Situation da mit dem Kinobesuch, was irgendwie komisch war.
Ich habe schon gemerkt, man hat halt versucht, die Kinder von mir ein bisschen fernzuhalten.
Okay. Aber was hat das, hat dir das da schon irgendwie Panik gemacht oder wie hast du das damals noch irgendwie für dich einsortiert?
Panik, nein. Nein, noch nicht Panik, ich habe mich geärgert, aber Panik war es noch nicht.
Gab es einen bestimmten Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, das ist jetzt hier nicht einfach nur ein normaler Konflikt oder ein bisschen gekränkte Eitelkeit nach einer Trennung, sondern das hier ist Gewalt. Was gab es da einen bestimmten Punkt oder wann hast du das bemerkt?
So richtig los ging es, nachdem er seine damalige Partnerin kennengelernt hat. Mhm. Ein Telefonat, kann ich mich nur erinnern, wo er mich ganz freudestrahlend angerufen hat und ich mir noch gedacht habe, okay, was ist da jetzt los? Ja, und er hat jetzt die Frau fürs Leben kennengelernt, das wollte er mir sagen, bevor ich es von einem anderen erfahre. Und er weiß jetzt endlich, was Liebe ist. Er hat noch nie in seinem Leben jemanden so sehr geliebt wie diese Frau, die er zuvor zweimal getroffen hat. Und da merkst du halt dann schon so, ach Junge, mach dich nicht lächerlich, weißt du? Also es hat mich nicht verletzt, überhaupt nicht. Ich habe es belächelt.
Ja.
Weil da merkst du einfach, ey. Mhm. Aber da habe ich mir schon gedacht, und das waren dann 3 Jahre, fast 3 Jahre nach der Trennung, und er will mir wehtun. Mhm. Da habe ich dann wirklich gemerkt, der will mir wirklich wehtun, immer noch. Mhm. Und ich wusste auch, dem ging es nicht um die neue Frau. Weil wenn du so glücklich bist, ja, dann lebt dein Leben mit dir. Aber warum reibst du es mir jetzt so unter die Nase? Und diese Person hatte aber ein ganz großes Problem anscheinend mit mir. Mhm. Und die wollte mich dann aus dem Leben komplett haben. Und wie gesagt, ist nach dem zweiten Date bei ihm eingezogen. Der hatte auch keine Wohnung. Die ist quasi von der Couch vom Ex dann zu ihm gezogen. Er hat mir damals erzählt, sie hat sich getrennt, weil der Ex-Freund von ihr verlangt hatte, sich an den Lebensunterhaltskosten zu beteiligen, wie quasi einkaufen, mal bezahlen und so weiter. Das hat sie so eine Beleidigung empfunden, ihrer selbst gegenüber, dass sie sich halt dann bei meinem Ex einquartiert hat und da wurde sie halt mit offenen Armen empfangen. Ist schön und gut. Ich meine, einerseits denke ich mir, okay, er holt jetzt eine Frau ins Haus, die er zweimal gesehen hat zuvor und die jetzt mit meinen Kindern zusammen wohnt. Mhm. Also du kennst die einen Menschen nicht von zweimal essen gehen.
Ja.
Das fand ich halt, aber ich habe mir immer gedacht, er ist Vater, er ist Akademiker, der hat ja auch was im Kopf, denkt man. Ja. Der wird ja jetzt nicht unsere Kinder in eine Gefahr bringen. Mhm. Der wird schon wissen, was er macht, er ist erwachsen. Ne? Mhm. Aber Gnade Gott, wenn das andersrum gewesen wäre. Ne? Ja. Aber okay. Und die wollte mich aber komplett aus dem Leben haben. Und ich wollte kennenlernen eigentlich, keine Chance, weil ja, ich habe immer diese Fantasie gehabt, diese verblendete rosarote Brille-Fantasie. Patchwork kann funktionieren. Ja, habe ich halt auch akzeptieren müssen. Bis zu dem Tag, so quasi, und das finde ich in Deutschland, finde ich besser. Ich habe das jetzt gehört, dass es in Deutschland anders abläuft. In Österreich ist es so, dass ich einen Brief bekommen habe, fast 3 Jahre nach der Trennung. Ja, ich hätte die Unterhaltszahlungen, bin ich nicht nachgekommen. Die 150 Euro im Monat, die damals im Scheidungsvergleich vereinbart worden sind, denen bin ich nicht nachgekommen. Und ich muss jetzt innerhalb von 2 Wochen 5.400 Euro an ihn zahlen. Sonst werde ich gepfändet. Und ich rufe ihn an und sage, ich meine, haben's du wo reingeregnet oder was da los? Wir hatten doch unsere Vereinbarung. Ja, nur was ich nicht bedacht hatte, war, da stand zwar so drin, dass ich auf alles verzichte, aber es stand dieser eine Satz nicht drin, im Gegenzug dafür verzichtet er als Gegenleistung auf die Alimente. Also solange er mich nicht auszahlt, zahle ich nicht an ihn. Das ist so eine Art Gegenleistung. Und das wurde damals halt im Entscheidungsvergleich, dadurch, dass es ja nur durch seinen Anwalt geschrieben wurde, nicht eingeschrieben. Ja.
Aber ich habe auch so verstanden, dass es auch gar nicht geht, weil Kindesunterhalt, auf den nicht verzichtet werden kann, oder?
Kann nicht verzichtet werden, genau. Ja. Aber man hätte reinschreiben können, dass es eine Art Gegenzahlung wäre. Er zahlt mich nicht aus. Und dafür, okay. Also quasi, als hätte ich ihm eine Art Kredit gegeben oder andersrum, ja. Ne, so sozusagen. Dass es eine Ausgleichszahlung wäre.
Ja, okay, verstehe.
Und ja, und meine Anwältin meinte damals noch, ja, seien Sie froh, dass Sie nicht noch mehr zahlen müssen, zahlen Sie die 150 Euro im Monat plus die 5.400 und sind froh, dass nicht mehr ist. Und ich habe mir dann den ersten Kredit aufgenommen, weil innerhalb von 2 Wochen bis heute 5.400 Euro bekommen. Ich hatte damals gerade mal 1.800 Euro netto verdient. Und habe das dann überwiesen und dachte mir, Haken drunter, eine Lehre für mich gewesen. Und jetzt kommt das, was ich dem Sozialstaat ankreide. Ja? Dass ich mich nicht abgesichert habe bei der Scheidung, schön gut, war mein Fehler. War ich dumm, war ich naiv? Okay, wurde auch gewarnt von der Richterin, alles. Aber ich bekam einen Brief, 4 Wochen nachdem ich bezahlt hatte, die 5.400 Euro. In dem Brief stand, die Lebenserhaltungskosten des Herrn Doktor sind so immens gestiegen, erfordert die komplette Summe der Alimente, aber rückwirkend auf 3 Jahre.
Ach krass, nee, das geht nicht.
28.000 Euro musste ich innerhalb von 2 Wochen bezahlen. Und jetzt sag du mir, was ist da fair dran? Erstens musste er nicht einmal belegen, was gestiegen worden ist. Also welche, na klar, seine Freundin ist einzogen, das ist gestiegen, aber ansonsten.
Also wir damals einen Anwalt für
ihn? Ja, ja. Ja, dann hatte ich mir einen Anwalt genommen, halt zu spät, ne? Aber wenn du dich heute arbeitslos meldest, wenn du heute eine Förderung beantragst, dann gilt das ab dem Tag heute und nicht ab 3 Jahre rückwirkend. Ich kann doch nicht sagen, die Lebenserhaltungskosten sind heute gestiegen, aber du nimm mal gleich 3 Jahre rückwirkend.
Krass, nee, das geht aber in Deutschland auch nicht.
Und das finde ich toll und das kreide ich diesem Sozialstaat Österreich so an. Das funktioniert hier. Und ich hatte auch keine Chance, es ging wirklich ein paar Monate vor Gericht, ich musste das Geld bezahlen und musste mir einen weiteren Kredit aufnehmen. So, und jetzt hast du zum Beispiel 750 Euro Alimente pro Monat zu zahlen. Dann hast du auch noch den Kreditrate Nummer 1. Dann hast du Kreditrate Nummer 2. Das heißt, ich hatte 1.800 Euro netto und hatte aber schon Fixkosten von 1.200. Mhm. Und habe dann noch nicht mal meine Miete bezahlt, hatte nicht eingekauft, kein Strom, kein Essen, ich hatte kein Handy, nichts. Ja? Und das kreide ich so an. Und ich habe einmal eine Obdachlosentour bei uns im Hauptbahnhof gemacht. Und da hat mir der erzählt, der Obdachlose, warum er auf die Straße kommt und so. Ne? Und er sagt, 50% der Menschen, die auf der Straße sitzen, sind wegen Alkohol, Drogen und die anderen 50% wegen Trennungen. Und wäre damals meine Familie nicht gewesen, ich wäre auf der Straße gelandet. Und ich weiß, ich war so verzweifelt, weil ich diese, das, ich fand das so eine Ungerechtigkeit. Wirklich. Weil ich wurde vom System richtig im Stich gelassen. Wie gesagt, es war mein Fehler, ich habe mich nicht abgesichert. Ja. Und hätte er an dem Tag, ab dem Tag, die 750 Euro Alimente gefordert, okay, war ich dumm, mein Fehler. Aber rückwirkend auf 3 Jahre, das geht anscheinend nur hier in Österreich. Und das habe ich wirklich ganz krass bekrittelt. Und das hat mich auch in eine Situation gebracht, in der ich keinen Ausweg mehr gesehen habe. Und ich war verzweifelt. Ich habe so viel geweint. Ich weiß nicht, ich habe geweint, ich habe geschrien. Und irgendwann, ja, es bringt halt nichts, ne? Du kannst es jetzt, du kannst entweder dem Ganzen ein Ende setzen oder du kämpfst weiter und dann strudelst du weiter und ohne meine Familie, ohne der finanziellen Unterstützung funktioniert es nicht. Und dann bleiben dir 200 Euro im Monat, 200, nach Abzug aller Fixkosten und dann hast du aber deine Kinder noch alle 2 Wochenenden bei dir. Und dann musst du ja die auch verköstigen. Und ich habe damals dem Gericht geschrieben, sage ich, bitte, ich kann meine Kinder nicht ernähren oder meinen Kindern soll es doch bei mir nicht schlechter gehen als bei ihrem Vater. Weil so fängt doch auch Entfremdung an. Wenn die sagen, ach, bei der Mama ist er voll doof, da gibt es nur Reis zu essen. Und beim Papa kriegen wir Sushi und Kaviar und keine Ahnung.
Ja, war es dann gesagt, aber schon ja. Deine Kinder nur noch am Wochenende?
Ja.
Okay, das war schon vorher, aber war das auch einvernehmlich dann? Also er hat ja immer versucht, irgendwie die Kinder fernzuhalten. Weil ursprünglich hattet ihr doch das Wechselmodell, habe ich doch richtig verstanden, ne?
Ursprünglich, bis ich halt dann den neuen Partner hatte, wo er dann die Kinder nur noch bei seiner Mutter
war. Ach, das heißt, und da war schon radikal quasi, dass es nur noch die Wochenenden waren?
Weil er gemeint hat, dass es zu stressig wird für die Kinder, wenn sie jetzt noch mich auch noch dazu bekommen würden. Also quasi 3-mal Bezugsperson wechseln müssten unter der Woche. Und deswegen sind mir dann die Wochenenden geblieben.
Okay, aber da hattest du nicht versucht, gegen vorzugehen, das hattest du dann erst.
Ich hatte keine Kraft mehr. Ich weiß, es fragt mich dir, aber ich war dann nur noch in so einem Tunnel, wo du dann einfach nur noch denkst, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr. Wie gesagt, das mit dieser Entscheidung der Trennung, die beginnt ja nicht erst im Jahr 2016. Du hast ja davor schon deinen Struggle, ja? Wo du dann denkst, du befreist dich aus dieser Ehe und nimmst deine Kraft zusammen, gehst, fangst du bei null an, baust alles auf. Wie gesagt, ich hatte ja keinen Cent von ihm bekommen. Ja? Alles aus meinen Mitteln und von meiner Familie und so. Und dann kommt es aber erst richtig dicker. Dann, wenn du eigentlich schon keine Energie mehr hast und nur noch deine Ruhe wolltest, dann kommt eine Boshaftigkeit nach der anderen.
Oh Gott, ich verstehe dich so gut, ja.
Und das ist dann, wo du nur noch den Kopf in den Sand steckst, diese Vogelstrauß-Taktik und denkst, okay, nur noch das und dann wird vorbei sein, nur noch das oder was soll er mir noch und so weiter, ja. Und nachdem er eben dann fast 33.000 Euro bekommen hat, dachte ich mir, okay, was will er mir jetzt noch? Jetzt hat er mich finanziell schon ruiniert, was er mir ja auch damals bei der Scheidung versprochen hat. Er wird dafür sorgen, dass ich nie wieder glücklich werde ohne ihn in meinem Leben.
Hat er bei der Scheidung gesagt oder wo ihr bei diesem, nachdem du ihm gesagt hast, dass du eine neue Partnerschaft hast?
Wie ich ausgezogen bin damals. Ja. Hat er mir das versprochen, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder glücklich bist. Aber wie gesagt, das tust du ab als Trennungsschmerz in einer Trennungssituation. Du bist halt beleidigt, bist im Stolz gekränkt. Ja, das tust du ab, ne? Und denkst dir, ja, okay, das ist jetzt ein blödes Reden. Aber dass das ein Versprechen war, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, und dann denkst du dir, okay, jetzt hat er dich finanziell am Boden. Was will er mir denn noch? Ja, und dann kam Sorgerechtsantrag wegen Kindeswohlgefährdung. Also wie gesagt, er wollte mich komplett aus dem Leben haben. Die neue Frau wollte mich komplett aus dem Leben haben. Und da kam das halt dann, dass man gesagt hat, ja, ich soll meine Kinder nur noch unter Beaufsichtigung sehen, einmal im Monat für 3 Stunden. Und das jeden Sonntag, also jeden letzten Sonntag im Monat für 3 Stunden unter Beaufsichtigung, weil ich bin eine Kindeswohlgefährdung.
Was war die Begründung dafür?
Ich habe 14-Punkte-Liste bekommen vom Gericht. Ich habe meinem Kind erlaubt, roten Lippenstift in der Öffentlichkeit zu tragen. Ich habe mein Kind unbeaufsichtigt in der Therme rutschen lassen. Ich habe meine Kinder gezwungen, Tinder-Dates für mich auszusuchen. Und also wirklich. Oder ich habe die Corona-Regeln missachtet und habe Besuch von mehreren Männern gleichzeitig an einem Tag gehabt. Ja, mein Freund war bei mir und jemand von meinem Büro damals, der mir einen Laptop fürs Homeoffice gebracht hat. Es klingt ja alles unglaublich spannend und nach RTL 2 Doku-Skandal und keine Ahnung, wir leben am Brennpunkt oder keine Ahnung. Mhm. Aber wenn, weißt du, es ist so nichtig gewesen. Und dann sitzt du da und musst dich zu diesen 14 Punkten äußern. Und das ist auch etwas, kreide ich auch an, wie gesagt, Kindeswohlgefährdung. Es gibt es, ja, und da muss man auch hingucken. Aber 2/3 der Kindeswohlgefährdungen verlaufen sich im Sand. Da ist keine Kindeswohlgefährdung. Und natürlich, wenn ich jetzt ein Richter bin und ich kriege jetzt eine Punkteliste mit, die Mutter erlaubt der Tochter roten Lippenstift in der Öffentlichkeit zu tragen, müsste ich dieses Papier nehmen, zusammenknüllen und den Mistkübel hauen.
Ja.
Das ist der logische Menschenverstand, oder? Aber nein. Da wird dann eine Gerichtsverhandlung ausgesprochen, da wird dann von mir eine Stellungnahme verlangt, dann sitzt du da mal, musst dich rechtfertigen, du musst von der Arbeit fernbleiben, weil du musst zum Anwalt gehen, du musst zu den Gerichten gehen. Das heißt, es ist auch Arbeitszeit, die verloren geht. Ja? Mhm. Und dann wird aufgebrummt quasi Elternberatung, dann wird Mediationen, Gutachter wurden beauftragt, alles. Da wurde eine ganze Maschinerie von Menschen fast ein Jahr lang in Schach gehalten, ja, für nichts, wo auch im Gutachten herausgekommen ist, ich bin keine Gefahr, ja, und die Punkte sind widerlegt worden, ja, und dann passiert aber nichts, da kommt dann nicht, naja, Herr Doktor, aber was erzählen Sie da, ja, nein, da wird dann noch quasi auf die Schulter geklopft und wird gesagt, ach, das war ja nur die Sorge ums Kind, alles gut, ja.
Gutachten musstest du auch noch? Musstest du Gutachten anteilig bezahlen?
Nein, das hat er zur Gänze bezahlen müssen. Aber gut, die wussten ja, ich musste ja meine Kosten alle auflegen. Ich habe ja auch Verfahrenshilfe bekommen. Aber das ist halt auch ein schönes Wort, Verfahrenshilfe. Weil auch Verfahrenshilfe muss man zurückzahlen. Das wird einem ja nicht geschenkt. Ja. Also sobald ich wieder irgendwann mal flüssig bin in meinem Leben, wird dann ein Brief kommen und sagen, bitte zahlen Sie zurück diese paar tausend Euro.
Ja.
Also es ist ja nur aufgeschoben. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und da gibt es halt keine Konsequenzen für diese falschen Behauptungen. Und dann wird das widerlegt und 3 Wochen später kommt der nächste Vorwurf. Ja, aber sie ist ja psychisch krank. Und dann wird wieder ein neues Gutachten. Und irgendwann denkst du dir so.
Boah. Ach, tatsächlich? Dann wurde nochmal, hat der Richter das zugelassen?
Wir waren dann vor Gericht, wo das alles eigentlich widerlegt worden ist. Die Richterin hat auch gesagt, sie hat mit den Kindern beide gesprochen. Beide Kinder haben geäußert, sie wollen mehr Kontakt zu mir haben, statt weniger. Ja. Sie haben keine Angst vor mir. Und dann kommt halt der Herr Doktor, der sagt, hören Sie zu, ich bin Arzt, ich kann die Situation besser einschätzen als Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren. Die wissen noch gar nicht die Tragweite. Die sehen nur die Mutter als Mutter, aber ich sehe diese Frau als psychisch krank. Und ich sehe, dass sie eine Gefahr ist für meine Kinder. Und dann geht die Richterin dem nach. Weil natürlich, wenn er sagt, ich bin psychisch krank, das Gutachten war ja nicht auf meine Psyche, ja, oder auf ein Krankheitsbild. Und er hat dann ein neues Gutachten gefordert, wo es nur um meine psychische Gesundheit ging.
Hättest du aber ablehnen dürfen, ne?
Ich habe auch abgelehnt, in dem Sinne, weil eine Woche vor der Verhandlung saßen meine Kinder bei mir, haben geweint. Das ging ja für die Kinder auch seit Monaten, jede Woche zu diesem Beistand. Zu Hause wurde instruiert, was müsst ihr sagen, wo, wann, ja, wie dürft ihr euch verhalten. Der Mama dürfte das nicht erzählen, der Richterin müsste das erzählen, dort müsste das erzählen. Das weiß ich ja alles, weil mir das dann die Kinder auch erzählt haben.
Ja.
Und wenn dann Kinder vor dir sitzen, aufgelöst, die eine fast magersüchtig, die andere ritzt sich in den Oberschenkel mit der Schere.
Oh Gott, ja.
Du siehst diese Wunden und dein Kind sagt dir mit 12 Jahren, manchmal stehe ich in der Schule und schaue das Stiegengelände runter und denke mir, wenn ich jetzt einfach hüpfe, ist alles vorbei. Da musste dein Ego hinten anstellen. Ja, und auch wenn ich ein unglaublicher Gerechtigkeitsmensch bin und mir wahnsinnige Ungerechtigkeiten widerfahren sind, da musst du dein eigenes Ego hinten anstellen und sagen, okay, dann ziehe ich mich zurück. Und ich habe meinen Kindern versprochen, nach diesem Tag der Gerichtsverhandlung wird es aufhören. Sie müssen nicht mehr zu irgendwelchen Gutachter oder Verfahrensbeistände etc. Und dann war eben dieser Gerichtstermin und da hieß es dann, nein, die Frau Tina ist ja psychisch krank. Ich weiß das, ich bin Arzt, ich kann das beurteilen. Und dann wurde ein neues Gutachten angefordert und die Gerichtsverhandlung wurde wieder vertagt auf 3 Monate später. Und dann stehst du am Gang draußen und du denkst dir so, das hört nicht auf. Ich muss jetzt meine Kinder anrufen und sagen, es geht weiter. Und das wollte ich dir nicht antun.
Das, was diese ganzen Gutachten, Gerichtsverhandlungen für einen Druck für Kinder bedeuten, ne? Ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, entweder ist es manchen Vätern egal oder einfach nicht bewusst. Ich hoffe Zweiteres, dass es manchen nicht bewusst ist. Und auch Fachkräften, Verfahrensbeteiligten, wo ich denke, Leute, ist euch eigentlich klar, was das für Kinder bedeutet? Und das, da blutet wirklich mein Herz, weil ich weiß, was das für Kinder bedeutet. Weil es ist ja nicht, ich glaube, von außen wird dann oft gedacht, naja, da kann jetzt mal jemand Außenstehendes draufschauen vernünftig und dann kann die Sachen doch geklärt werden. So ein Gutachten zieht sich über Monate. Und was passiert in diesen Monaten bei so einer hochstrittigen Elternschaft? Ne? Ich mag dieses Wort nicht, du weißt, was ich meine. Es werden also, wo es mindestens einen Aggressor gibt. Ja. Was passiert dann? Mindestens ein Elternteil und oftmals der Aggressor setzt das Kind emotional enorm unter Druck oder die Kinder, fängt an zu manipulieren, fängt an, wie du sagst, einzureden, wer, wie, was, wo sagen, ja, einzutrichtern, weil, worum geht es diesen Menschen, wie du gesagt hast, gewinnen. Und ich sage manchmal, und das klingt so hart, aber warum sind oft dann eben betroffene Mütter auch in deinem Fall, und es sind einfach, ich sage es jetzt auch oft so, weil einfach oft Mütter betroffen sind, warum sind wir in einer schlechteren Position? Weil es uns um unsere Kinder geht. Und das ist hart, aber das ist am Ende die Wahrheit. Bei demjenigen, dem Elternteil, dem es nicht ums Kind geht, der geht über Leichen, dem ist es scheißegal. Dem geht es ums Geld, dem geht es ums Macht. Weil wenn es diesem Elternteil ums Kind gehen würde, würde der das seinem Kind nicht antun. Mhm. Und dem Elternteil, in dem Fall dir, der Mutter, und da ich viel mit Müttern arbeite, oftmals den Müttern, denen es um die Kinder geht, die sind in dem Moment in der schlechteren Position. Weil die gehen nicht über Leichen. Denen geht es emotional schlechter, weil die wissen, was bedeutet das für mein Kind.
Ja.
Ja, die begleiten ihr Kind, was sie leiden sehen. Dem anderen ist das scheißegal, der sieht sein Kind nicht leiden. Ja, der kommt und sagt, hier, ich habe es aufgenommen. Kind hat gesagt, es will mehr bei mir sein. Ja, weil du dein Kind emotional erpresst hast, Mann.
Ja, ganz sicher, bin ich voll bei dir.
Okay, du stehst in diesem, ich merke, ich komme in Wallung. Okay, aber
so. Irreparable Schaden, du hast vollkommen recht, dieser irreparable Schaden, den man als Mutter sieht bei seinem Kind.
Sieht das nicht der andere?
Nee, da ging's, und deswegen sage ich, bei ihm war es ein Ego-Ding. Bei mir, ich sehe mein Kind, ich sehe den Schaden, der jetzt entsteht, der schon entstanden ist, aber der irreparabel wäre, wenn wir weiter tun. Und das sind Kinder, als Erwachsener, ne? So wie du jetzt sagst, du kommst in Wallungen. Ich komme in Wallungen, ich kann das heute noch Jahre später, bin ich noch emotional. Was macht es denn mit einem 12-jährigen Kind?
Klar. Und Kinder lieben ja ihre Eltern, ja? Auch wenn der andere, wenn man es von außen sagen würde, boah, was für ein Typ und so, aber ein Kind liebt ja trotzdem auch diesen Vater, ne? Und das ist, glaube ich, auch manchmal so ein
krass... Wenn ja nichts anderes auch.
Nein, und das ist auch so ein unterschätztes Ding, auch im Kinderschutz. Ich meine, ich arbeite ja auch in diesem Bereich und Kinder lieben ihre Eltern. Auch geschlagene Kinder lieben ihre Eltern. Auch missbrauchte Kinder lieben ihre Eltern. Und ich glaube, das muss man mal so klar sagen, um zu verstehen, was da in Kindern vorgeht. Kinder möchten, dass ihre Eltern glücklich sind. Beide Eltern. Ja. Und das ist einfach ein so enormer Konflikt und Schmerz, der sich ja auch bei deinen Kindern dann gezeigt hat, der da vorkommt, weil Kinder wollen Mama, Kinder wollen Papa und Kinder wollen beide, dass ihr glücklich seid. Und wenn sowas im Außen passiert, dann ist es schlimm. Mhm. Und schlimm finde ich dann eben auch diesen Stempel hochstrittige Eltern zu bekommen, wo ja ganz offensichtlich ist einfach, in vielen Fällen, da denke ich mir auch immer, Leute, guckt euch einfach die Fakten an, guckt an, wer hat wen vor Gericht geschleift, wer wollte nicht zahlen, wer hat wen da irgendwie verklagt, wer hat was gefordert, dann kannst du es sehen, das ist ganz einfach. Dann denke ich mir, wie kann man da von hochstrittiger Elternschaft reden? Kannst du nicht. Dann gibt es da einfach ein Opfer und ein Täter. Und ich finde, dann sollte das auch so benannt werden. Aber es wird immer diese, wir müssen ja alle objektiv bleiben und schauen von oben drauf, Brille. Und dann geht am Ende so weit.
Alles, was in der Vergangenheit war, interessiert ja nicht. Es geht ja jetzt um die Zukunft, um die Gegenwart. Genau. Und alles, was passiert ist, muss man drüber hinwegsehen. Ja. Ne?
Und das ist dann ja die institutionelle Gewalt, die dazukommt. Weil ich sage immer ganz ehrlich jetzt, so Ex-Partner, so Kandidaten wie du hast oder wie sie auch mehrere haben, alleine sind die gar nicht so gefährlich. Mhm. Alleine sind die nicht so gefährlich. Ja, könnten sie alles versuchen. Aber wenn du ein System hast, was das unterstützt.
Ja, was die Bühne gibt überhaupt einmal.
Dann ist das nicht nur verdammt gefährlich, dann ist das Kindeswohl gefährdend und es ist auch gefährdend einfach für auch deine, auch für die, ich sage, es ist auch für die emotionale und körperliche und psychische Gesundheit der Mutter, weil darüber kannst du wirklich krank werden. Ja, da kannst du mir nachher wirklich ein Gutachten ausstellen, wenn du sowas jahrelang mitmachst. Natürlich. Darüber kannst du krank werden.
Natürlich, dann stell dir vor, ich habe das 8 Jahre durchgemacht.
Horror.
Und dann stell dir das vor, irgendwann hast du dann einen Schaden. Niemand geht durch eine Nachtrennungsgewalt, die sich über Jahre aufgebaut hat, ja, die über Jahre geht da normal raus. Jeder trägt einen Schaden von sich. Das wäre auch unmenschlich, wenn nicht. Und ich habe das halt wirklich gemerkt, jetzt, wo ich in dieser Beziehung angekommen bin, wo ich zum ersten Mal erfahre, wie es ist, wenn jemand hinter dir steht, ja, wenn jemand dich aufbaut, statt klein zu machen. Das ist so, ich habe mir das immer so gedacht, wie wenn du kurz vorm Urlaub bist und alles noch wegarbeiten möchtest und Überstunden machst und dann bist du im Urlaub krank, weil einfach dieser ganze Stress, den du hattest über diese ganzen Wochen, Monate, im Urlaub nachlässt und dann kommt alles raus. Und so habe ich es jetzt erlebt. Ja. Ich war dann in dieser Beziehung und plötzlich habe ich Panikattacken bekommen, Angststörungen. Weißt du, dieses alles, was ich all die Jahre nicht hatte, weil ich funktionieren musste, konnte jetzt quasi anscheinend raus. Und jetzt denkst du, ey, jetzt habe ich einen Partner, jetzt habe ich eine gesunde Beziehung und plötzlich habe ich Panikattacken. Was ist da los? Weißt du?
Weil das System so, ja, du warst vorher im Überlebensmodus. Ja.
Komplett.
Okay. Nehmen wir es nochmal mit in dem Moment. Du stehst in dem Gerichtssaal. Die Richterin hat angekündigt, weil der Herr Doktor das wollte, dass dann ein Gutachten gemacht werden soll, über was deine psychische Gesundheit quasi prüft.
Du, wie gesagt, ich hätte das auch gemacht. Wenn es nur um mich geht, bitte, dann prüf mich, mach ein Gutachten. Aber ich wusste ja, die Kinder müssen wieder weiter zu diesen Terminen gehen und weiter Befragungen und so weiter, weil dieser Verfahrensbeistand, der war fix für einmal die Woche, jedes Kind eine Stunde pro Woche und dieser Druck auch von Seiten zu Hause hätte ja auch nicht aufgehört, ja, weil das Verfahren weitergegangen wäre. Und das wollte ich nicht mehr. Und deswegen weiß ich noch, ich habe ihn mit seinem Anwalt so fast triumphierend lachen gesehen. Und ich habe meine Anwältin damals angeguckt und sagte zu ihr, ich höre auf. Und sie sagt so, was meint sie? Und ich so, nee, soll er sich das Sorgerecht nehmen? Ich habe das Vertrauen in meine Kinder, dass sie sich den Umgang mit mir nicht verbieten lassen werden. Und ich muss aber dazu sagen, ja, mir schreiben ganz viele Mamas, die haben wirklich noch ganz kleine Kinder. Mhm. Dann kann man das natürlich, es ist ein anderes Denken, weißt du, was ich meine? Dann kann man das nicht so sagen, ich habe das Vertrauen, dass ich meine Kinder den Umgang nicht verbieten lassen werde. Das sind so viele Dynamiken in unterschiedlichen Familienkonstellationen, die man hier berücksichtigen muss. In meinem Fall war es so, dass ich gesagt habe, ich habe das Vertrauen in meine Kinder. Und es hat sich dann zum Glück auch bewahrheitet. Erstens waren mir meine Kinder extrem dankbar. Sie haben das auch niemals zum Vorwurf genommen, weil eigentlich haben sie mich ja gebeten, aufzuhören. Weil sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, bitte Mama, mach, dass das vorbei ist. Sie sind nicht zu ihm gegangen, weil sie wussten, er würde das nicht machen. Er hört nicht auf.
Und ich das heißt, du hast zu deiner Anwältin gesagt quasi, okay, dann wir beenden das Verfahren jetzt damit, dass du sagst, du.
Ich gebe mein Sorgerecht, du sollst es haben. Und das ist ja auch immer das Lustige, wenn so diese Menschen mit ihren Meinungen online dann ihre Kommentare abgeben. Man kann ein Sorgerecht nicht freiwillig abgeben. Ja, doch, kann man. Ja, wenn es um einen Sorgerechtsprozess geht, kann man sehr wohl sagen, bitte, dann soll es der andere haben. Ich habe mich quasi zurückgezogen, ich habe alles stattgegeben, was mein Ex gefordert hat. Es steht jetzt auch drin, dass ich meine Kinder nur noch einmal im Monat für jeden Sonntag unter Betreuung sehen darf. Und ich sag dir was, es war nie so, nie. Weil ab dem Tag, wo ich das Sorgerecht abgegeben habe und die Stimmen von außen waren, die haben geschrien. Das darfst du nicht machen, du machst einen Fehler, du schadest dir, du schadest deinen Kindern. Wie kannst du das tun, deine Kinder bei diesem Vater lassen? Weißt du, ich wusste, mein Ex-Mann, der nimmt keine Drogen, der ist kein Trinker, der schlägt sie nicht. Mhm. Diese Gewalt, die Kinder erlebt haben, war, weil ich noch in seinem Leben war. Weißt du? Weil ich eine Angriffsfläche geboten habe. Ab dem Zeitpunkt, wo diese Angriffsfläche weg war, musste er es auch nicht mehr über die Kinder spielen und die Kinder hatten ihre Ruhe. Mhm. Und ab dem Tag, es war Schluss. Und er hat mich finanziell eh schon ruiniert, er hat das alleinige Sorgerecht. Also was konnte er mir noch? Mhm. Und dann mussten natürlich meine Kinder und ich uns quasi einspielen. Ja, es hat dann natürlich eine Zeit lang gedauert, aber ich weiß noch, es war vereinbart, ich hole meine Kinder und wir fahren in irgendeinen Freizeitpark, war ausgemacht. Und ich fahre hin und sehe auf einmal meine kleine Tochter, damals mit 13, mit Socken mir entgegenlaufen. Und mit Quant, also mit Klamotten unter dem Arm und ohne Tasche, ohne Schuhe. Und ich sage, was ist los? Ja, schnell, fahr los. Der Papa, der hat gesagt, ich darf dich nicht sehen, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Aber ich lasse mir das doch nicht verbieten. Ja, und ich habe vielleicht, aber genau das, auf das hatte ich einfach gehofft. Ja, und da war einfach mein Vertrauen so stark in die Kinder, in unsere Liebe, in dieses Band, das uns verbunden hat. Sie würden es sich nicht verbieten lassen. Mhm. Und das hat sich dann bewährt. Es hat gedauert. Ja, und ich sage auch jeder Mama oder auch jedem Papa, der mir schreibt, ich habe keinen Kontakt zu meinen Kindern oder es ist total schwierig und ich vermisse es so, ich leide unter der Situation. Hab Vertrauen. Und Kinder ab einem gewissen Alter bilden sich ihre eigene Meinung. Die reflektieren. Die merken, wer damals Druck ausgeübt hat und wer Druck von ihnen genommen hat. Und du wirst dich eines Tages erklären können. Und das finde ich, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und ich bin ein Mensch, ich glaube so, so stark an Karma. Ganz stark.
Ich auch, ja.
Und jeder bekommt eines Tages das, was er verdient. Und davon bin ich überzeugt. Und das hat mir auch geholfen über diese ganze Zeit. Und ich sage auch immer, weißt du, es gibt so viele Familien. Ich weiß, man soll nicht immer vergleichen, mit denen geht es noch schlechter und so weiter. Aber mir hat es damals geholfen, ja, zu sagen, okay, ich sehe jetzt meine Kinder nicht mehr so häufig. Oder ich habe den Alltag mit meinen Kindern verloren. Aber es gibt Familien, die haben nie wieder einen Alltag mit ihren Kindern, weil die sind verstorben, Krankheiten, Unfall etc. Die würden sich wünschen, dass ihre Kinder woanders leben und die glücklich sind oder halt, weißt du, dass sie gesund sind oder man sieht sich vielleicht nur noch einmal im Monat etc. So habe ich mir das dann bewusst versuchen, trotzdem immer irgendwie etwas Positives zu sehen daraus. Und es ist ja ein Abnabelungsprozess. Weißt du, Kinder werden groß, Kinder werden erwachsen und du irgendwann telefonierst du halt dann nur noch, anstatt dass du dich jeden Tag siehst oder so. Und ich habe halt diesen Prozess schon viel früher erleben müssen. Manche erleben den halt erst, wenn die Kinder 18 sind. Bei mir war es halt damals, wo meine Kinder 12 und 14 waren. Und so habe ich es halt damals dann gesehen. Das hat mich halt dann wirklich über die Jahre auch begleitet und auch die Kraft gegeben, durchzuhalten.
Und ganz oft sind das auch später die Kinder, die dann den Kontakt zu dem anderen Elternteil irgendwann abbrechen. Also in dem Fall zu dem Vater. Das ist tatsächlich, das sind dann die Geschichten, wo dann der eine sich denkt, wie konnten die Kinder jemals den Kontakt? Ich habe sie großgezogen, sie sind undankbar und so und gar nicht erkennt, was da eigentlich passiert.
Das erlebe ich jetzt auch. Wir leben nicht zusammen. Und ich habe auch immer gesagt, um eine gute Mutter zu sein, brauche ich keinen gemeinsamen Wohnsitz. Ich brauche keinen gemeinsamen Meldenachweis, um meine Kinder zu lieben oder für meine Kinder da zu sein. Und wir haben ein innigeres, vertrauensvolleres Verhältnis heute als sie zu ihrem Vater, obwohl sie mit ihm unter einem Dach wohnen. Als gestern wieder. Mama, kannst du mich abholen? Ich habe es so schwer zu tragen. Sie war einkaufen. Sage ich, ja, mache ich, aber hast du deinen Vater? Weil ich meine, die wohnen ja zusammen. Ja? Ja. Also für mich ist das 1,5 Stunden hin und her fahren.
Ja.
Ach Mama, du weißt doch, den brauche ich gar nicht fragen. Der weiß, da kommt nur eine blöde Antwort. Weißt du? Also die wissen da schon sehr genau, wer für sie da ist und wer nicht. Und das macht mich auch stolz. Weißt du, ich bin diejenige, die sie anrufen, wenn sie Probleme haben, wenn sie Liebeskummer haben. Mama, hast du Zeit? Ich komme vorbei. Oder wie gesagt, ich wünsche das so, so vielen Elternteilen, die vielleicht gerade warten müssen. Habt Geduld. Es kommt. Lasst die Zeit für einen arbeiten. Kinder reflektieren. Und ich erlebe das in ganz vielen Geschichten so, wo mir wirklich auch Eltern schreiben, ja, bei mir war es auch so, wir haben 3-4 Jahre keinen Kontakt gehabt. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie Teenager waren oder wo sie erwachsen waren, wo sie nicht mehr zu Hause gewohnt haben, standen sie wieder auf der Matte und wollten Kontakt haben. Weil sie eben nicht mehr abhängig waren von dem anderen Elternteil, ne?
Ja. Das war so eine krasse Geschichte. Also ich habe auch tatsächlich, also auch Respekt vor diesem Gespräch mit dir gehabt, weil ich schon nur bei kurzen Reels, die du hattest, schon fast geweint habe, weil mich das sehr mitnimmt. Und ich kann das so gut nachfühlen, wie du dich da gefühlt haben musst und was das für eine krasse psychische Belastung war und dieser Schmerz für die Kinder zu entscheiden und gleichzeitig damit so gefühlt so viel zu geben, ne? Und dass einem so viel genommen wird, das ist einfach richtig, richtig heftig, was du da erfahren hast. War das Buch, das Schreiben dieses Buchs deiner Geschichte für dich auch so eine Art Heilungsreise dann irgendwie?
Nein. Nein. Und das ist immer jeder überrascht, wenn ich dann Nein sage. Das Schreiben an sich war überhaupt nicht heilend. Im Gegenteil, es hat alles nur noch, was ich verdrängt habe, nochmal aufgewühlt. Und alles, was eigentlich danach kam, das ist für mich Heilung. Weißt du, ich habe mich auch während ich noch geschrieben habe, allein gefühlt. Also der Algorithmus auf Instagram hat mich anscheinend noch nicht entdeckt, um was es mir ging damals, weil ich hatte diese Nachtrennungsgewalt, Kindesentfremdungsprofile, hatte ich nicht ausgespielt bekommen. Und ich habe mich ziemlich allein gefühlt. Ich kannte Väter, die Nachtrennungsgewalt erlebt haben im Bekanntenkreis, aber keine Mama. Und eine Mama, der Kindeswohlgefährdung vorgeworfen wird, im Umkreis, denkt sich ja, naja, da muss ja was dran sein. Mhm. Ja? Und wenn da mal so ein Vorwurf im Raum steht, nein, da muss nichts dran sein. Wie gesagt, du kannst im Gericht schreiben, die hat roten Lippenstift getragen und wird schon geprüft, Jack. Also das ist so, ich möchte damit aufräumen. Und dieser Heilungsprozess fängt jetzt für mich an. Jetzt, wo ich auch mit dir drüber rede, mit anderen Mamas rede, mit anderen Papas rede, die alles so Ähnliches erfahren haben. Ja, zu sagen, also Geschichten zu hören, sich auszutauschen, sich verstanden zu fühlen. Mhm. Auch wie ich zum Beispiel auf Lesungen gehe und dann, wenn nachher Leute zu mir kommen und sagen, hey Tina, danke, ich fühle mich zum ersten Mal verstanden oder ich habe jemanden, wo ich mich nicht verurteilt vorkomme. Mhm. Ja? Und das finde ich toll. Und ich habe das ganz spannend gefunden, gerade auch in meinem Bekanntenkreis. Ich habe das Buch rausgebracht und plötzlich bekam ich Anrufe, hey Tina, können wir uns mal treffen? Ich habe Ähnliches erlebt, können wir uns mal drüber unterhalten? Mhm. Also plötzlich trauen sich auch viel mehr, darüber zu sprechen. Was ich immer lustig finde, ich bekomme viele Nachrichten, du bist zu mutig. Ich finde das so mutig, dass du darüber sprichst. Und ich fühle mich überhaupt nicht mutig. Ich finde es eigentlich schade, dass es als mutig gilt, weil eigentlich sollte das selbstverständlich sein, dass man Ungerechtigkeiten aufzeigt, dass man für sich selbst einsteht. Das hat oder sollte nichts mit Mut zu tun haben, sondern mit einer Selbstverständlichkeit. Weißt du, so sehe ich das.
Verstehe ich absolut. Gleichzeitig verstehe ich auch, was, glaube ich, zum Teil andere damit meinen, weil dir auch als gewaltbetroffene Mutter viel der Mund verboten wird. Also weil du auch, kann ich dir sagen, auch Sorge haben musst, das ist hier zumindest in Deutschland so, dass du Unterlassungsklagen kriegst, dass du angeschwärzt wirst oder dass du nachher diejenige bist, die kindeswohlgefährdend ist, weil sie irgendwie schlecht über den anderen, schlecht in Anführungszeichen, über den anderen Elternteil spricht. Deine eigene Wahrheit zu sprechen, kann dich auch in Teufelsküche bringen. Finde ich furchtbar und finde ich auch, ich sehe das eigentlich absolut wie du. Es ist unbedingt wichtig, das zu benennen und darüber zu sprechen. Aber es wird dir auch vom System her sehr, sehr schwer gemacht.
Wie gesagt, ich verstehe das, wenn ein offenes Verfahren ist, wenn Kinder klein sind. Meine Kinder sind quasi erwachsen.
Ja.
Die unterstützen mich auch in meinem Projekt. Die haben auch mein Buch mitgeschrieben, mitgestaltet. Ach. Die waren bei meiner Buchpräsentation dabei. Mir war es wichtig, dass sie auch die Kapitel lesen, wo es ganz explizit um sie ging, was sie erlebt haben. Mhm. Und dann bekam ich aber, Mama, kannst du das und das noch reinschreiben, weil das ist uns auch passiert. Ich möchte, dass das da drinnen steht.
Ach krass.
Oder mir war wichtig, ein Kapitel, das wirklich echt heftig war, dass das meine Kleine liest. Und ich sage, hast du das gelesen? Ja, sag ich ja. Und kann ich das so lassen? Und nee, vorher noch. Und ich hatte etwas relativiert. Ich habe es nicht so auf den Punkt gebracht in dem Kapitel. Und sie sagt so, aber Mama, das war ja nicht so. Die hat ja das und das zu mir gesagt. Sag ich, ja, aber willst du wirklich, dass ich das so drin stehen habe? Ja, ich muss mich ja nicht schämen. Die muss sich ja schämen dafür, dass die das zu mir gesagt hat. Und das finde ich das wirklich stark.
Tolles Mädchen.
Ja. Und ich habe das auch bei meiner Buchpräsentation damals vorgelesen. Und ich hatte wirklich so ein bisschen Angst vor der Passage zu lesen. Und sie hat auch geweint, als sie das gehört hat. Also das sitzt halt immer noch in ihr. Aber sie geht so stark damit um, weil sie sagt, das ist mir passiert. Und ich möchte mich nicht verstecken. Ich möchte, hey, hör zu, das ist mir passiert. Das macht man nicht. Das macht etwas mit einem Kind. Und sie möchte das aufzeigen und ich finde es unglaublich stark. Also wie gesagt, sie ist jetzt 16, damals war sie 15, wie das Buch rauskommt. Also unglaublich stark, ja.
Ja, total, absolut. Also guck mal, was die sich da auch, wie reflektiert sie damit dann auch schon umgeht und wie sie da für sich selber einsteht. Wie, das ist ja, also wie sehen das deine Kinder heute, die Situation? Also diese mit deinem Ex, was auch zwischen euch war, wie reflektieren die das für sich?
So wie du sagst, das ist ja trotzdem ihr Vater. Mhm. Ja. Was mir wichtig war, was ich gut fand, als sie das Buch gelesen haben, haben sie gesagt, sie können plötzlich Zusammenhänge verstehen. Ja. Früher hat man ihnen Brocken hingeworfen und sie mussten sich ein eigenes Puzzle zusammenpuzzeln. Jetzt haben sie A bis Z quasi. Ja. Und ich weiß noch, wie damals die Kleine zu mir kam und gemeint hat, jetzt weiß ich eigentlich, du hast die Familie nie verlassen. Weil sie hat immer nur gesagt bekommen, die Mama ist gegangen, weil sie wieder frei sein wollte. Mhm. Und jetzt wusste sie aber, dass es ja ganz anders war. Und was ich auch spannend fand, das ist bei der Großen mehr als bei der Kleinen, die hat vieles vergessen. Ah ja, stimmt, das ist auch passiert oder so. Ja. Und die Kleine, die kann sich an fast alles erinnern und die Große ist aber auch wahrscheinlich so eine Verdrängerin wie ich, die verdrängt und die denkt dann auch nicht mehr drüber nach und die hat auch einiges dann verdrängt, vergessen und das kam halt jetzt auch wieder hoch ein bisschen, ne? Ah ja, stimmt. Das war ja auch noch, oder die Zusammenhänge, ne?
Ja, glaubst du, jetzt auch so aus deiner Erfahrung, dass irgendwie zeigt das ja auch auf, wie wichtig es ist, dass man so offen, natürlich kindgerecht, aber schon sehr offen mit den Kindern ins Gespräch geht, immer darüber, was aktuell ist.
Immer. Ich war noch nie ein Fan davon, dass man vor den Kindern immer heile Welt vorspielt. Wie gesagt, wenn das respektvoll vor sich geht, dann kann man auch vor den Kindern streiten. Ich finde das eigentlich super wichtig, dass Kinder sehen, also man kann in einer Beziehung streiten und das ist auch super wichtig, dass sie sehen, wie man sich auch wieder verträgt oder dass das es dass dann nicht immer gleich Schluss sein muss oder so. Also ich habe ein unglaublich offenes Verhältnis mit meinen Kindern und sie auch mit mir. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich weiß aber, dass das auch nicht Usus ist, ja. Dass es ganz vielen so sind, wo die sagen, nee, das kann ich nicht mit meiner Mama bereden oder das würde ich niemals mit meinem Kind sagen oder dass ich jetzt vor meinem Kind weine. Doch, zeig dich auch mal schwach deinem Kind gegenüber. Also ich finde das, ich persönlich fand das wichtig und es hat mich in meiner Erziehung eigentlich bestärkt, dass ich das richtig gesehen habe.
Ja, total. Welches Gefühl oder welcher Zustand war für dich so am schwierigsten auszuhalten in diesen ganzen Jahren?
Diese Ohnmacht, die man gefühlt hat, diese Hilflosigkeit, wo du sagst, ey, na, so wie du sagst, es ist ein Mensch, wenn der dumm ist, ist er dumm, aber er kann nur dann richtig dumm werden, wenn es das System zulässt, und das System hat es zugelassen. Und ich weiß noch, ich habe mich so hilflos gefühlt, ja. Alleine so nur diese Finanzamtgeschichte. Ey, guck doch einfach über den Tellerrand. Nicht einfach nur diese Bürokratie, ich habe keinen Zugriff auf dieses Konto. Kann man nicht sagen, ja, okay, er hat es eh bekommen, dann streich mal den Namen durch. Weißt du, was ich meine? Dann ändern wir den Namen. Nein, das muss alles. Wo du dann denkst, ich war auch vom System so enttäuscht, weil ich immer gedacht habe, hier geht's wirklich, das ist ein Rechtsstaat und da geht es um Gerechtigkeit und sozial und nix, ne? Also für mich hat ich habe das Vertrauen in dieses System verloren, weil nur noch derjenige gehört worden ist, der lauter redet, der die gröberen Vorwürfe bringt oder der vielleicht mehr Geld hat. Weil der, wer mehr Geld hat, der hat auch einen längeren Atem eigentlich in diesem System. Ja.
Ich kann dich da so gut nachfühlen, weil, also beschreibe das immer, mir ging es die ganzen ersten Jahre, ging es mir immer so, da habe ich eigentlich habe ich immer gedacht, also das war wie so ein, ich versuche das immer so zu beschreiben, immer wieder so ein Aufwachen. Also es war wie so ein Entdecken in der Schattenwelt. Ich dachte auch, okay, wir leben hier in Deutschland und es ist doch alles gut geregelt und es gibt Sätze und das ist doch alles klar. Und für mich war am Anfang alles so ganz logisch und ich dachte, ich wüsste, auf was auf mich zukommt und was passiert und so weiter. Und dann war es immer wieder so ein fassungsloses, das kann doch nicht sein. Wie kann das denn sein? Und so, wie du sagst, diese unfassbare Ungerechtigkeit. Ich sage immer, ich warte irgendwann so einen Punkt auch, wo ich für mich entscheiden musste. Gibst du auf und sagst, okay, das war's jetzt. Ich bin hier durch. Ich bitte, nimm mich in die Klinik auf. Oder denkst du dir, komm, du hast einfach nichts mehr zum Verlieren. Vertrau irgendwie darauf, dass das Leben gut für dich meint. Vertrau auf Karma. Und in diesem tiefen Vertrauen, dass irgendwie alles gut wird, versuch einfach nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Aber auch so ein Loslassen von gewissen Ängsten auch, weil ich dachte, ich kann nicht mehr in dieser Angst leben. Das funktioniert nicht, das macht mich krank. Ich muss das jetzt loslassen. Ich muss jetzt vertrauen. So, kennst du
Selbstschutz, das? Klar. Ja. Selbstschutz.
Und dass dich eine Situation in diese Situation treiben kann, dass es so weit ist und dass einer auch Müttern auch passiert, die ja zum Teil einfach dann gerade noch Babys, kleine Kinder um sich haben, für die sie 24/7 parat stehen müssen.
Ja.
Ich meine, das darf einfach nicht sein.
Nee, man denkt aber auch, oder, so wie du auch vorher das Wort Logik.
Ja.
Das gibt's nicht, finde ich. Ja. Im Familienrecht das Wort Logik, das gibt's nicht. Mhm. Oder wo du sagst, Hausverstand.
Ja.
Also ich habe das echt vermisst. Menschlichkeit, Hausverstand, Logik, das sind für mich Dinge, die habe ich selber in dieser ganzen Zeit nicht erlebt. Mhm. Da ging es nur darum, wer schreit lauter, die Vorwürfe, nur noch um Macht, um Recht, um Kontrolle.
Und das ist ja dieses Schlimme, glaube ich, was einem dann in dem Moment als Mutter in dem Fall so Angst macht, wenn du spürst, dass es dem anderen hier nur um Macht, Geld, Kontrolle geht oder dich fertig zu machen, was auch immer. Aber du spürst halt diese, das ist ja auch etwas Energetisches. Du spürst diese Haltung. Du spürst diese, wie du sagst auch schon, ich kenne das, dieses, du guckst jemanden an und du siehst dieses verschmitzte Siegeslächeln oder so im Gesicht. Du siehst halt so richtig diesen Menschen, worum es dem geht. Und du stehst da und dein Herz ist einfach voller Angst und Sorge um dein Kind.
Und Wut, die du aber auch nicht zeigen darfst. Du darfst es nicht zeigen, weil dann bist du bindungsintolerant.
Genau, das, genau, du darfst es nicht zeigen, du darfst diese Ungerechtigkeit nicht rausschreien, du darfst diese Wut nicht zeigen. Zeitgleich hast du Angst um deine Existenz, ja, um deine Kinder, um dein Kind, und du siehst in dem anderen nur, es geht nur um Macht, es geht nur um Kampf, und es sind Lügen, 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 und es ist etwas, was man sich kaum ausmalen darf. Und wie gesagt, und da sehe ich auch ganz eindeutig in der Verantwortung, da geht es mir auch gar nicht immer rum, nur irgendwie dann gegen diese Täter, die natürlich schuld sind, klar, aber nicht nur gegen diese Täter zu schimpfen, sondern ich denke mir, es ist eben das System, das es zulässt. Und das ist für mich das große Problem, weil es wird immer Menschen geben, die schwierig sind. Es wird immer Menschen geben, die so ein gekränktes Ego haben oder irgendwelche Persönlichkeitsstörungen oder Traumata, was sie auch immer haben, es ist am Ende egal, die wird es immer geben. Aber es darf doch nicht sein, dass ein Staat, dass ein System, ein Familiengericht das zulässt. Das darf nicht sein. Und es darf auch nicht sein, wie du eben gesagt hast, es geht nicht um jetzt, die Vergangenheit muss eine Rolle spielen. Es muss eine Rolle spielen, die Fakten, die vorausgegangen sind.
Ja, Motive.
Klar.
Ja, das ist in der Vergangenheit, das Motiv war die Trennung. Und das hat man in keiner einzigen Verhandlung gefragt. Ja, aber Herr Doktor, warum wurde Ihre Frau dann erst nach der Trennung für Sie Kindeswohl gefährdet? Warum erst danach, als sie einen neuen Partner hatte, warum war sie davor nicht kindeswohlgefährdet?
Ja.
Und das habe ich vermisst, ja, dieses Menschlichkeit einfach. Mhm. Aber das zählt ja alles nicht. Alles, was in der Vergangenheit war, zählt nicht. Und wie gesagt, für mich muss es sein, dass auch im Familienrecht falsche Behauptungen, falsche Vorwürfe, wenn die widerlegt worden sind,
Konsequenzen hat, ne?
Ja. Ganz richtig.
Mhm. Konsequenzen hat.
Solange das nicht der Fall ist, wird sich nichts ändern, weil das haben diese Anwälte, diese Täter für sich entdeckt, um Prozess zu gewinnen, um gut aus einer Trennung auszusteigen. Ach, da haben wir ein Schlupfloch, sagen wir, das andere Elternteil ist kindeswohlgefährdend, dann holen wir das Kind zu uns 100% und müssen auch nicht finanzielle Einbußen noch haben.
Und ganz ehrlich, das würde ich ja sagen, also das ist jetzt vielleicht jetzt natürlich auch die Bubble, in der ich unterwegs bin, aber ich finde es krass zum Teil, wenn ich was auf Instagram poste und es geht eigentlich um emotionale Geschichten, um Loyalitätskonflikte, sonst irgendwas. Und dann, sorry, das sind dann leider einfach die Männer, die laut werden darunter, und dann lese ich was von Unterhalt und Geldern und dass es unfair ist mit dem Bezahlen, und ich denke mir, Leute, hier geht es gerade nicht ums Geld, aber das ist ganz vielen, und das sehe ich dann ganz oft, oder das sind zumindest die Stimmen, die laut werden, wo ich merke, hier wird von männlicher Seite ganz oft verwechselt, einmal das Geldthema und der Kinderschutz oder emotionale Stabilität fürs Kind, das wird in einem...
Weil die das nicht trennen können. Das ist ja genau das, was wir reden, ne? Die können das nicht trennen.
Können sie nicht, nee. Leider nicht. Also um Gottes Willen, gibt es bestimmt garantiert Männer, die das können. Das sind ja auch nicht die, dann das da drunter schreiben.
Diese Leute, ne, die das schreiben, die können das nicht für sich trennen.
Ja, unfassbar. Was hat dir in dieser Zeit, in diesen 8 Jahren, die ja besonders krass waren, was hat dir in dieser Zeit Unterstützung gegeben oder was hat dir irgendwie geholfen, das irgendwie auch zu überstehen und auch in dieses, du hast es vorhin gesagt, in dieses Vertrauen, also trotz dieser ganzen krassen Herausforderungen und Einbrüche, die kamen, in dieses Vertrauen zu deinen Kindern so zu finden, in so ein Urvertrauen, dass die das auf jeden Fall schaffen, und auch in dieses, ja, für dich, wie du gesagt hast, immer wieder diese Perspektive hinzukriegen, dass du das Gute gesucht hast. Was hat dir dabei geholfen?
Mir fällt nur ein Wort ein, das waren Familie, Freunde, weißt du, einfach mein Umfeld. Mhm. Also ohne den, ich wäre nicht mehr da. Ich sag's so, wie es ist, weil du hast irgendwann keine Perspektive mehr. Mhm. Und du brauchst Menschen, wenn es dir so schlecht geht, die dir zuhören. Und manchmal, ich komme mir so hilflos auch vor, wenn sich Menschen an mich wenden mit ihren Geschichten und Sprachnachrichten, wo sie weinen, wo sie mir wirklich ihr Leid berichten und ihr Herz ausschütten. Und du kannst dir das nur anhören. Mhm. Ich habe ja jetzt auch keine Lösung parat, weißt du, ich kann nicht sagen, mach das und das und dann ist alles vorbei. Mhm. Und ich denke mir, meine Familie, Freunde, die werden sich auch hilflos gefühlt haben. Aber mir hat es geholfen, einfach, dass sie mir zugehört haben oder dass ich wusste, die glauben an mich oder die kennen die Wahrheit oder die verurteilen mich nicht. Das hat mir geholfen, dass ich so quasi meine Bubble hatte. Und das hoffe ich halt, dass ich das halt auch den Menschen dann zurückgeben kann oder dass dieses Gefühl, ja, ich verstehe dich, ich höre dich und gemeinsam können wir Dinge bewegen, wenn wir darüber sprechen. Aber ja, was hat mir noch geholfen? Der Glaube an die Wahrheit, dass die irgendwann ans Licht kommen wird. Und Karma. Also das ist so.
Glaubst du, es gibt, wenn jemand in der Situation ist und die Sorge hat, das Kind könnte durch den anderen Elternteil entfremdet werden? Glaubst du für dich oder hast du für dich erkannt, was man vorbeugend tun kann, damit das nicht passiert?
Nicht dagegen reden, also nicht andere Geschichten erfinden quasi, oder aber dein Vater hat das und das getan, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, sondern aufklären. Ich weiß noch, meine Kleine kam damals, ja, wir wissen gar nicht, ob wir dir noch vertrauen können, weil Papa hat erzählt, du hast auch vor Gott gelogen in der Kirche und ihm gesagt, dass du ihn für immer lieben wirst und dieses Versprechen hast du gebrochen. Und wenn du Gott anlügst, dann wirst du uns auch anlügen, weil die Schwelle viel geringer wäre. Da kannst du ja dann auch nicht sagen, ne? Und dein Vater hat aber das und das gesagt oder Ding, sondern du musst halt diese Situation nehmen und aufklären. Wenn du jetzt aber auch kommst und sagst, ah, dein Vater ist das und das, dann wird der Druck noch größer und dieser Loyalitätskampf. Mhm. Und irgendwann, glaube ich, bringt es nur noch zurückzuziehen, sich zurückzunehmen. Weil wenn der zieht und du ziehst, weißt du, und du musst deinem Kind, ich habe es immer so gesagt, ich schenke meinem Kind die Ruhe. So habe ich es halt gesehen. Und das war dann auch das, was, ja, ich sage auch zum Beispiel einer Mama, habe ich gestern den Tipp gegeben, die hat jetzt seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind. Und sie hofft halt, dass sie irgendwann sich erklären kann, ne? Dass sie sich irgendwann eines Tages erklären kann. Und ich habe gesagt, schreib trotzdem einen Brief oder wir wissen alle nicht, was morgen passiert. Und für mich war das Schlimmste, wenn ich jetzt morgen zum Beispiel diese Welt verlassen müsste und meine Kinder nur diese Seite kennen würden, weißt du? Das wäre für mich das Schlimmste und deswegen wollte ich auch jetzt laut werden. Und ich glaube, zum Beispiel habe ich jetzt auch eine Bekannte in meinem Freundeskreis, die durch meine Reels jetzt selber so ein bisschen reflektiert und gesagt hat, hey, irgendwie, ich verhalte mich eigentlich auch so, ich sollte vielleicht jetzt auch mal ein bisschen reflektieren und nicht so gegen den Vater schießen. Na, da ist dann anders, da ist dann auch wieder so ein Umdenken und gesagt, okay, es könnte eigentlich das und das auch in einem Kind bewirken. Also ich glaube, dass das schon hilft, wenn man darüber redet, weil viele sehen das vielleicht wirklich gar nicht so, weißt du?
Na, absolut, also diese Resonanz habe ich auch. Ich habe auch immer wieder Mütter, die sich dann auch erkennen und denken, ah Mist, hab ich auch gemacht. Und deswegen sage ich ja, ich glaube auch manche Sachen passieren unbewusst, auch bei Vätern. Ich glaube auch, dass manchen Vätern das nicht bewusst ist, was sie da machen eigentlich mit ihren Kindern, wenn sie das so machen, ne? Weil die denken sich so, ach ja, ich wünsche mir das halt, dass du irgendwie mehr Zeit bei mir verbringst oder so. Oder ich bin halt auch sauer auf die Mama, dass sie uns verlassen hat. Also sage ich dir das auch. Und einfach sich gar keine Platte darüber machen, was das fürs Kind bedeutet. Ich glaube, das gibt's schon. Und gleichzeitig, finde ich, ist es natürlich trotzdem auch die Verantwortung von einem Elternteil, sich darüber zu informieren, vielleicht auch, ne, wenn ich getrennt bin, was sollte ich vielleicht tun, was sollte ich nicht tun, was unterstützt mein Kind, was nicht. Also gleichzeitig ist es trotzdem die Verantwortung der Erwachsenen und keine Ausrede für alles. Ne? Aber trotzdem finde ich es auch stark. Ich habe auch schon ältere Frauen gehabt auf meinem Profil, die mir später geschrieben haben, Yvonne, ich erkenne mich, ich habe das früher mit meinen Kindern gemacht und heute, ich bereue das so sehr, dass ich das getan habe oder so. Ne, das gibt es auch. Es gibt es von beiden Seiten, sowohl Männer als auch Frauen. Es ist da einfach Aufgabe von jedem Elternteil, darauf zu achten. Es ist einfach deine Verantwortung.
Das ist aber auch das Schöne, wir klären auf. Weißt du? Ja. Wir prangern niemanden an. Es ging mir auch niemals mit meinem Profil, mit meinem Buch, jemanden anzuprangern, zu zeigen, hey, guck mal, was das für einen miesen Charakter da hat. Sondern mir geht es darum, aufzuzeigen, aufzuklären, guckt hin, hier sind Fehler im System, die passieren, oder hier sind Fehler in gewissen Verhaltensmustern und so weiter. Und wenn man da vielleicht schon umdenken erwirken kann, durch so Kleinigkeiten quasi, ja, wie ein paar Reels oder darüber zu sprechen, durch Podcasts und so weiter, dann bewegt das in der Masse. Weißt du, wenn das ein Profil macht, ist klein, aber wenn das mehrere Profile machen und mehrere Menschen dahinter stehen und ihre Geschichte erzählen, dann bewegt das schon einiges bestimmt.
Total. Ich sage auch immer, der größte Grund, wofür ich das mache, ich mache es am meisten für mein jüngeres Ich, weil ich damals war nämlich so ein bisschen wie du, ich habe mich alleine gefühlt und ich hatte auch keinen Namen für das, was mir passiert. Mhm. Denke halt immer oft, wenn ich einen Podcast aufnehme, was hätte ich damals gebraucht? Was hätte mir geholfen? Und das ist einfach auch viel gesehen werden und auch verstehen. Und mir ist auch mit ein Riesenanliegen, dass viele Sachen, die jetzt für mich relativ selbstverständlich waren, was auch einfach daran jetzt liegt, dass ich studierte Pädagogin bin und im Kinderschutz arbeite und das weiß. Aber ich weiß, für viele, die wissen es nicht und das ist nicht selbstverständlich, zu erklären, wie ihr mit euren Kindern reden könnt. Mhm. Wie eure Kinder richtig abholen könnt, damit auch sowas nicht passiert. Ne? Weil klar, du kannst nie beeinflussen, was der andere Elternteil tut und so, das geht nicht. Aber du kannst deinem Kind bei dir einen guten Schutzraum bieten. Ne? Und diese Angst und Panik, in die Mütter verfallen, die ich absolut nachvollziehen kann, ich kenne dieses Gefühl, aber am Ende ist die so gefährlich und die lässt uns manchmal ungünstig handeln, auch für unsere Kinder. Ja. Und dann handeln auch Mütter, die eigentlich
unüberlegtes Handeln.
Ja. Genau. Und das ist eigentlich so auch ein großes Ziel. Ja. Tina, so, jetzt hat es mir schon ganz schön lange. Ich glaube, ich könnte mir auch ewig irgendwie deine Geschichte anhören. Vielleicht noch am Ende, für alle, die das jetzt auch spannend fanden, uns hier heute zuzuhören, für wen ist dieses Buch? Also was, wenn jetzt sich eine Mutter fragt, sollte ich das vielleicht lesen oder macht mir das nachher zu viel Angst, wenn ich das jetzt lese oder so? Also kann ich mir vorstellen, dass sich da auch manche fragen, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt lesen will, interessiert mich irgendwie, aber nicht, dass es mir danach schlechter geht.
Nee, es war nie meine Intention. Und ich habe das Buch auch mit einem gewissen Sarkasmus und einer guten Prise Selbstironie geschrieben, sodass man eben nicht das Buch zuklappt und danach eine Therapie benötigt. Mhm. Für mich war es wichtig, dass das Buch ein Gefühl von Verständnis auslöst, dass sich Leute nicht abgestempelt fühlen müssen oder sich nicht mehr schämen müssen. Ja, ich habe mich wahnsinnig geschämt, überhaupt diesen Stempel Kindeswohlgefährdung auf der Stirn zu haben, quasi, ja, den imaginären. Und vielleicht auch dieses Buch als einen Anstoß zu sehen für viele, die immer noch ruhig sind, ruhig sein müssen, aber irgendwann so für sich selbst einzustehen und selber laut zu werden und selber diese Ungerechtigkeit aufzuzeigen, ja, und zu zeigen, ey, es kann nichts passieren, wenn du für dich selber Verantwortung übernimmst und wenn du deine Geschichte erzählst, wenn du sagst, ich bin keine schlechte Mutter, guck mich an und mir ist das passiert. Mhm. Und viele fühlen sich dann hier auch abgeholt und ich bekomme viele Nachrichten, wo drin steht, ich fühle mich motiviert jetzt, ich möchte auch meine Geschichte schreiben. Und das finde ich schön, dass das so einen Domino-Effekt hat.
Voll, absolut. Ich stelle am Ende immer noch eine letzte Frage. Und zwar stelle ich mir immer vor, wenn hier gerade eine Mutter zuhört, vielleicht mit einem oder mehreren, vielleicht auch noch Kleinkindern, erfährt Nachtrennungsgewalt. Es ist ja ein hochstrittiger Trennungskonflikt, wie das immer so sanft umschrieben wird. Was würdest du dieser Mutter, die heute hier zuhört und vielleicht einfach irgendwie gefühlt mitten im Sturm steht, was würdest du ihr heute sagen, was würdest du ihr empfehlen?
Dass man nicht das Problem ist. Und man ist kein Problem, nur weil man auf etwas reagiert. Ebenso dieses, was wir auch vorher besprochen haben, ne? Wenn ich jetzt Emotionen zeige, dann bin ich bindungsintolerant. Du bist nicht das Problem, du bist jemand, der die Kinder schützen möchte. Ja? Und Schweigen schützt oftmals nur ein System oder die falschen Personen. Mhm. Mit Schweigen erreichst du eher das Gegenteil. Deswegen rede darüber und teile dich mit und sei laut.
Ja. Dankeschön. Danke, Tina. Danke für dieses sehr berührende Gespräch. Ich werde auf jeden Fall dein Buch in den Shownotes verlinken. Ich werde deinen Instagram-Kanal und alles in den Shownotes verlinken, sodass man dich finden kann, dass man dich auch unterstützen kann und natürlich das Buch kaufen kann, um das auch einfach noch mehr in die Welt zu bringen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Nicht nur das, was in dem Buch steht, sondern auch, wie du gesagt hast, das, was du eigentlich damit gibst, anderen auch den Mut, ihre Geschichte zu erzählen. Deswegen vielen Dank. Vielen Dank für alles, was du rausgibst in diese Welt und dass du so, so stark bist für deine Kinder. Und ich wünsche dir so sehr von Herzen und deinen Kindern, dass ihr ja eines Tages da Gespräche drüber führen könnt, die einfach nochmal richtig heilsam für euch sind.
Ganz sicher.
Ja.
Das wünsche ich uns allen.
Einen schönen Tag noch, Tina. Danke, dass du
Danke
da warst.
Danke dir.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Willkommen zurück aus diesem emotionalen, ehrlichen, tiefen Gespräch mit Tina. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist natürlich schwere Kost und nichtsdestotrotz, finde ich, bringt Tina eine Art Leichtigkeit und Ruhe mit sich, die mir in diesem Bezug sehr gut getan hat und ich hoffe dir auch. Hinterlass gern deine Gedanken zu der Folge in den Kommentaren. Bewerte diesen Podcast, abonniere ihn, damit hilfst du mir so sehr, noch mehr Reichweite zu bekommen, nicht noch mehr Sichtbarkeit, weil das ist gerade bei solchen Themen mir so, so wichtig, dass viel mehr darüber aufgeklärt wird, dass viel mehr Bewusstsein für diese Machtungleichstrukturen auch herrschen und für das, was so manche Mütter nach Trennung erleben können und auch durchmachen müssen. Deshalb, ja, schenke mir ein Herz, schenke mir eine Bewertung, teile den Podcast. Ich freue mich immer, von dir zu lesen, zu hören und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.